war alles mit Zweifeln gesehen, was denn da rauskam aus den, auf den öffentlichen Mitteilungen der Musikindustrie. Und ich dachte, okay, mir war irgendwie klar, dass es nicht damit zusammenhängen kann, dass die Musik mit dem Peer-to-Peer-System, dass es damit nicht zusammenhängen wird und auch nicht mit dem Schwarzbrennen von CDs. Das dachte ich auch nicht, aber ich dachte einfach, wir haben Rezession, die Leute haben nicht mehr so viel Geld. Dementsprechend kaufen die Leute einfach nicht mehr so viel Musik, weil Musik ist ein Luxusartikel. Und wenn man nicht so viel Geld hat, wo spart man? Spart man bei Luxusartikeln. Aber dann kamen die Quartalszahlen.
Genau.
Und das war so eine Stunde der Wahrheit.
Ja, eigentlich ärgerlich, dass man sowas veröffentlichen muss, ne?
Ja, hätte man doch irgendwie den Gang in die Börse sein lassen sollen als Unternehmen.
Ja. Ich glaube, den Anfang machte BMI, ne? Die waren die Ersten.
Genau,
die waren BMI. Und die mussten auch schon kurz vor der Veröffentlichung plötzlich ihre Prognose nach oben korrigieren. Mensch, wir haben doch mehr verdient, als wir dachten.
Na, so ein Ärger. Wer soll uns das jetzt noch glauben?
Aber dennoch sind natürlich alle anderen Kriminelle.
Genau. Also im Endeffekt, also jetzt im Jahresmittel gab es eine Umsatzsteigerung. Jetzt gerade also am lautesten geschrien hat ja die Musikindustrie der Vereinigten Staaten. Und bei den Vereinigten Staaten gab es im Jahresmittel jetzt eine Umsatzsteigerung von 4%. Also Steigerung, ist nichts gefallen. Und das entspricht einer Anzahl von mehr verkauften Tonträgern um ungefähr 10%, hat jetzt Heise Online
verkauft. Muss ja vorher sagen, vorher war das ja nur, dass der Gewinn zurückging. Es war ja nicht, dass der Verlust gemacht wurde, es ging der Gewinn zurück.
Genau, das Koks wurde auch teurer. Also wirklich, da kann man nur so, und ich meine, und das geht einher mit einem Feldzug an Kriminalisierung von irgendwelchen unschuldigen, Teenagern. Ja,
kann man schon mal so sagen.
Also angeschuldigte Teenager.
Die Hauptgruppe, die irgendwie sozusagen in dem Sinne irgendwie da mitmischt. Laut Untersuchung soll ja sehr viel, was gerade CD-Brennerei und sowas betrifft, passiert ja viel auf dem Schulhof.
Genau.
Und
es hat eigentlich, ich meine, wenn man sich genau so die Situation momentan angeguckt hat, dann hat das irgendwie nie so richtig hundertprozentig Sinn ergeben. Irgendwie dieses ganze Wehgeschrei, das man gehört hat, irgendwie einfach, wenn man sich anguckt, wie Musik momentan konsumiert wird und auf was für Wege Musik konsumiert wird und wie voll irgendwie immer noch Festivals sind, egal wie verregnet der Sommer ist und wie viele Festivals es noch gibt und wie voll Konzerte häufig auch noch sind.
Ja, genau. Und ich meine, es ist ja eh auch schon länger bekannt, dass eigentlich nicht mehr der Träger der Musik das große Geld ist, sondern Merchandise, Festivals, wie du sagst und sowas. Also dieses ganze drumherum, dieses Boborium, was drumherum veranstaltet wird, dass das ja vor allen Dingen groß ist. Ne? Also zum Beispiel jetzt zu diesem Gewinnsach muss man ja auch sagen, es ist jetzt nicht unbedingt der Singleverkauf, aber wie hat irgendwie so Handy Klingeltöne haben sich ganz gut durchgesetzt und Musik plötzlich in Spielen. Früher wurde Musik für Spiele geschrieben von unbekannten kleinen Leuten und sowas. Das waren dann immer sehr schöne kleine elektronische Melodien. Inzwischen benutzt man ganz gerne bei Spielen irgendwelche großen bekannten Gruppen, die man dann verpflichtet, ein Lied für das Spiel zu schreiben. Bringt man natürlich parallel gleich eine CD raus und sagt, hier wunderbar, das ist die CD zum neuen Spiel, die verkauft sich auch ganz gut. Also jedenfalls kann man im Endeffekt sehen, irgendwie geht es denn anscheinend doch nicht so viel schlechter. Es ist ja auch interessant, dass in ganz vielen anderen Bereichen, wo nach gängiger Meinung oder wahrscheinlich also auch wirklich irgendwie kopiert wird, dass da weniger gestreist wird. Die denken immer nur an die Spieleindustrie, die Filmindustrie und solche Sachen.
Ne? Die Filmindustrie schreit ja auch ganz, ganz furchtbar. Also in der Filmindustrie geht es ja auch so unglaublich schlecht, das kann man gar nicht glauben. Aber gerade hier.
Dabei sind ja die DVD-Absatzverkäufe auch wahnsinnig gestiegen. Ne? Also
aber gerade bei der Spieleindustrie kann man irgendwie sehen, dass da kann irgendwie nicht so viel hinter sein. Es gibt kein Medium, das von Anfang an, also seitdem es Computerspiele gibt, wurden Computerspiele kopiert. Jeder, der irgendwie vor 10, 15 Jahren C64 gehabt hat und zur Schule gegangen ist, ist überschüttet worden mit schwarz kopierten Kassetten, wo auf jeder Kassette 100 Spiele waren, die man nicht bezahlt hat. Irgendwie, es wurde so viel, Spiele werden schon immer raubkopiert. Und trotzdem, wenn man sich irgendwie anguckt, was für Milliarden weiß ich gar nicht, ich bin immer so schlecht mit Zahlen, aber was für große Umsätze irgendwie mit Computerspielen momentan gefahren werden und auch was für große Gewinne und wie viel Geld damit verdient wird, mit einem Medium oder mit etwas, was schon immer digital kopiert wurde und was immer digital kopiert werden wird und was man auch im Endeffekt nicht wirklich beherrschen kann, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie mit so Tönen plötzlich anders ist, dass da das ganze Businessmodell einmal in sich zusammenfällt. Vor allem, wenn man betrachtet, was ein Computerspiel kostet in der Herstellung, ist absolut nicht vergleichbar mit einer normalen Audio-CD.
Auch die Dauer, die man dann. Aber es geht ja auch darum, also wir wollen gar nicht das zum Aufrufen, dass ihr euch alle kriminalisiert und alles jetzt kopiert.
Sondern wir wollen
aber es ging eigentlich nur darum, was wir sagen wollten, ist, wenn man das letzte Jahr verfolgt hat oder auch davor und sozusagen die Statements und das Geschrei der Musikindustrie betrachtet hat, hätte man eigentlich gedacht, du, wenn das jetzt so weitergeht mit dem Kopieren und mit dem Austauschen, ohne irgendwelchen Gewinninteressen, wäre die Musikindustrie eigentlich heute schon weg. Und interessanterweise kommen dann plötzlich die Ergebniszahlen raus und die machen mehr Gewinn wieder. Ja. Also das ist schon interessant. Nein,
ich meine, es geht doch nicht mehr um Gewinn. Gewinn wäre jetzt noch die Möglichkeit, also die Musikindustrie hat sich ja ganz stark konsolidiert, irgendwie sowohl über Firmenzusammenschlüsse und wie auch, wie gesagt, und ganz stark einfach im Personal reduziert. Das kann ja den Gewinn wieder hochtreiben. Aber man betrachtet, der Umsatz ist gestiegen, verdammte Scheiße. Die haben noch nicht mal weniger verkauft, die haben mehr verkauft. Das ist irgendwie, und da kommt dann auch immer die Frage, warum müssen die denn Leute rausschmeißen? Manchmal verstehe ich solche Sachen nicht. Vielleicht hätte ich dann auch lieber Wirtschaft studieren sollen und nicht irgendwie Philanthropie oder was ich immer studiert habe. Und naja, egal. Ja,
das ist auf jeden Fall interessant. Ne? Ja.
Also so ein kleiner Rant am Rande.
Nein, nee. Eigentlich freuen sie sich, aber glaube ich so. Andererseits ist es natürlich schade, weil es nimmt so ein bisschen Luft aus ihren Segeln. Ne? Dass das alles ja, so...
Das ist auch morgen wieder vergessen, morgen wird wieder geweint.
Ja, ja, also.
Tja, mehr so in der humoristischen Ecke ist die nächste Meldung, die ist jetzt auch schon ein bisschen älter, aber war eigentlich vor, wir wollten ja mal so eine Spiele-Sondersendung machen, die ist jetzt wieder ein bisschen nach hinten verschoben, deswegen bringe ich das heute einfach mal. Wir haben ja gerade über Demokratie geredet, über digitale Demokratie, wie sie nicht so richtig funktioniert, nämlich im Bereich der Wahlmaschinen. Eine andere Art von digitaler Demokratie wurde gerade versucht in einem Multi- oder Massive Multiplayer Online Role-Playing Game. Wem das nichts sagt, dem sei das ungefähr erklärt. Das ist wie so eine Parallelwelt, die irgendwie auf Servern passiert, wo sehr, sehr, sehr viele Leute in mehreren Tausend an der Anzahl zusammen ein Spiel spielen. So eine ja, simulierte Welt ist das. In diesem Fall, also um das Spiel, um das es sich jetzt handelt, ist es eine Welt, die sich in der Star Wars Galaxie beheimatet, heißt auch dementsprechend Star Wars Galaxies. Und ja, in so einer Welt hat man natürlich dann auch so eine Art von Regierung. Richtig Demokratie gibt es dann nicht, da gibt es eher so eine Diktatur. Diktatur der Serverbetreiber.
Wohl Wahlmaschinen, ne?
Ja, genau. Die Wahlmaschinen funktionieren da besser, da wird immer nur der Serverbetreiber gewählt. Und ja, bei Star Wars Galaxies gab es jetzt die erste, meiner Meinung nach, also wie ich es mitgekriegt habe, die erste Online-Demonstration. Also nicht so ein blöder Mist, wie wir jetzt immer gemacht haben früher, als wir noch versucht haben, die Lufthansa-Seite zu blockieren, indem wir einfach ganz oft auf Reload gedrückt haben bei unserem Browser. Das muss irgendwie so, weiß nicht, wann waren das? 3 Jahre ist das jetzt ungefähr her. Nee, das war wirklich, da haben sich die Spieler in einem Feld des Spielfeldes zusammen versammelt und standen da rum, so als stiller Protest. Wirklich so, so eine Demonstration. Ich hätte mir das zu gern angeguckt. Und das Frustrierende an der Sache ist, dass irgendwie die Leute bei Star Wars Galaxies, also die Diktatoren oder die Serverbetreiber, da nicht irgendwie souverän mit umgegangen sind, sondern total totalitär. Die haben nicht dann den gesamten Demonstrationszug genommen und ins All teleportiert.
Ah nein. Doch. Das ist ja total diktatorisch.
Also sie haben sie nicht ins All, sondern man hat ja dann irgendwie die Möglichkeit, das ist ja keine reale Welt, dementsprechend haben sie dann einfach einen Zufallsgenerator laufen lassen über die Standorte der einzelnen Personen und so wurde dann der Demonstrationszug sehr schnell aufgelöst.
Und haben sie dann wie in dem Film von Spielberg, wie heißt das noch, die unheimliche dritte Art oder sowas, irgendwie, wo die sich alle dann wieder irgendwie dann von allen Ecken wieder auf den einen Punkt zulaufen, sind sie dann alle wieder zusammen auf diesen Punkt zugelaufen?
Nein, das geht ja leider nicht. Also das ist ja, die versuchen ja in diesen, das finde ich ja dieses Faszinierende an diesen Parallelwelten, dieser Massive Multiplayer Online Role-Playing Games, die haben ja dann schon auch eigene physikalische Gesetze. Dementsprechend Transport dauert da einfach Zeit. Also du musst wirklich irgendwie dann Distanzen zurücklegen und so eine Distanz, je nachdem, was für ein Fortbewegungsmittel du hast, wird das irgendwie einigermaßen realistisch simuliert. Und wenn du jetzt, also stell dir vor, du bist jetzt gerade auf der Mönckebergstraße und demonstrierst gegen irgendwie die Streichung der Geisteswissenschaften an der Universität Hamburg und dann drückt Jörg Dreger auf den Knopf und du landest plötzlich in Südafrika.
Otto Schily würde das für seine Flüchtlingslager bestimmt auch gerne
ja,
haben,
ja,
diese
genau.
Maschine.
Das, also die sind
so, versammelt euch mal alle hier, Knopfdruck, okay, kommt erstmal wieder.
Ja, du hättest Schwierigkeiten dann von Südafrika, selbst wenn du gleich einen Flieger kriegst, irgendwie den Demonstrationszug noch zu erreichen, wenn es dann zur großen Kundgebung geht. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es so manche Leute in der Exekutive geht, die ziemlich neidisch sind auf irgendwie, vielleicht sollte man das dann irgendwann mal einführen, dass Demonstrationen, ich meine, es ist ja auch wärmer, man wird nicht so nass geregnet, wenn wir Demonstrationen inzwischen nur noch ins Internet verlegen.
Genau, gesetzlich. Damit das nicht mehr vorkommt,
genau.
Dass Leute irgendwo herumstehen und ja. Sachen blockieren.
Falls jetzt irgendein Sozialwissenschaftler oder Spielefreak oder am besten beides in Personenvereinigung gerade diese Sendung hört und noch nicht ausgeschaltet hat vor Konfusion oder Langeweile, schreib uns doch bitte mal eine Mail. Wir würden gern uns mal tiefer mit diesem Thema beschäftigen, mit den massiv Multiplayer Online Role-Playing Games, weil das ist ein sehr, sehr faszinierendes Thema, das finde ich sehr stark gerade irgendwie von so einer Öffentlichkeit ignoriert wird, weil da passieren momentan unglaubliche Sachen. Also da Es gibt ja zum Beispiel eine eigene, ja, so einen eigenen Währungsaustausch, der
über Google, nicht Google, sondern eBay verkauft
wird. Wurden Währungen zwischen einzelnen verschiedenen Spielgalaxien über eBay gehandelt, aber inzwischen gibt es sogar einen richtigen eigenen Stock Exchange, wo es dann so Wechselkurse gibt. Irgendwie 500 Credits bei Star Wars Galaxy Kosten sind irgendwie entsprechen halt 300 Credits bei Neverwinter Nights.
Und hast du da, wenn du da so ein bisschen dich beschäftigst, auch Erfahrungen, wie, also kam es schon öfters vor, dass zum Beispiel Leute, das sind ja, wie wir vorhin erzählt haben, es gibt keine 100% sicheren System, die da irgendwie sozusagen den Bankraub in der virtuellen Welt gemacht haben?
Ja, ist auch so sehr interessant. Also einer der Gründe dieser, der Demonstration jetzt bei Star Wars Galaxies war zum Beispiel, dass es Falschgeld gab. Es wurde Falschgeld in diese Welt geleitet und die Serverbetreiber haben dann irgendwann, wenn ich mich richtig erinnere, das Falschgeld einfach gelöscht. Und wenn dir Falschgeld angedreht wird, dann kannst du es ja im Allgemeinen nicht wissen. Und plötzlich hast du nicht mehr deine 5000 Credits, hier hast du nur 2000. Und dann bist du natürlich sauer. Und dann gehst du demonstrieren. Also großartig. Also einige von diesen Online-Spielen haben ein Bruttosozialprodukt, das größer ist als das von Bulgarien. Also ein reales, also nicht irgendwie so ein Credit-Bruttosozialprodukt, sondern das, was dann irgendwie auch auf eBay für Credits ausgegeben wird oder für Items, die da gebaut werden. Ein fürchterlich interessantes Thema. Ich habe keinen Windows-Spielecomputer, mit dem ich das ausprobieren kann und ich habe auch nicht genug Zeit, als dass ich mich da tiefer reinversetzen kann. Dementsprechend, wenn jemand zuhört, der sich damit auskennt, schreib uns eine Mail an nsa@nerdalert.de.
Außerdem rufen wir Besitzer von Online-Shops auf, mehr zu spielen, damit sie als Zweitwährung auch das Geld annehmen, genau, statt immer nur Euro. Dann kann man nämlich einmal hinschreiben, ich verkaufe diesen MP3-Player entweder für 120 Euro oder für Star Wars Galaxy Währung.
Oder herrlich, für so ein Schloss bei Ultima Online oder so.
Das wäre doch schön. Also Geschäftsbesitzer, spielt mehr.
Genau. Ja, und jetzt waren wir ja auch gerade schon bei Geldfälscherei, so der dritte Punkt, über den ich jetzt gestolpert bin, den mir gerade irgendwie während der Musikpause gesagt habe, ein ziemlich alter Hut ist, aber ich wusste, dass es tatsächlich nicht ist. Wenn man sich so bestimmte Software kauft, so zum Beispiel Photoshop oder andere Dinge, die dafür sorgen, dass man mit Scannern Bilder digitalisieren kann,
dann und kreativ ist da, damit arbeiten
genau,
möchte.
Dann haben die so Softwarekomponenten, von denen man gar nicht erwarten würde, dass die da drin sind.
So, dann denkt man zum Beispiel, Mensch, ich mache mal eine Collage, wo ich ein bisschen Geldscheine genau, mit benutzen möchte.
Geld ist ja so wichtig, das ist das Wichtigste in unserem Leben. Und da möchte ich doch in meiner Kunst, in meiner Online-Kunst auch so ein bisschen Geld mal abbilden.
Also nehme ich meinen Scanner, lege vielleicht meine Geldscheine darunter und fange an, den zu scannen.
Und dann?
Und dann plötzlich?
Kommt ein digitaler Zeigefinger und der sagt, du, 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 genau, du.
Und das funktioniert nicht.
Ja.
Und wieso funktioniert das denn jetzt nicht?
Das würde mich auch interessieren. Ganz interessant. Also es gibt, ist das wirklich eine Legislative oder ist das so eine Selbstkontrolle? Bist du dein Bild?
Also bei uns hier in Deutschland nicht. Ich weiß nur, dass dadurch, es gibt ja keine eigene Version in dem Sinne für Deutschland. Mhm. Ich meine, das war, ja, ob das jetzt gesetzlich oder, aber es war doch, glaube ich, irgendwie gefordert. Es war irgendwo, okay.
Also so im Graubereich zwischen Legislative und Selbstkontrolle.
So im Hinterkopf, dass das irgendwie so war, dass das gefordert wurde.
Es gibt jedenfalls eine Softwarekomponente in jeder kommerzieller Scan-Software, die verhindert, US-amerikanische Banknoten
zu scannen.
Einzuscannen.
Totaler Hammer. Wenn ihr einen Scanner und Photoshop habt, probiert das mal aus.
Genau. Sollte ganz, falls ihr amerikanische Geldnoten da habt, sonst könnt ihr es vergessen. Ich glaube, es funktioniert auch nicht mit beliebig alten, sondern es müssen schon verhältnismäßig neuere Geldscheine sein, die dann auf auch ihre Art und Weise irgendwie dieses Muster, auf das dann gescannt wird, providen.
Genau. Und in dem Zusammenhang, wie gesagt, weiß das jetzt auch nicht mehr so. Ich glaube, Fotokopierer haben genauso, jedenfalls so oder bestimmte Hersteller, ne? Von Kopieren haben das gleiche Problem. Wenn man irgendwie einen Geldschein nimmt und fotokopieren wollt, kriegt ihr da irgendwie so eine durchgestrichene Version oder sowas. Auf jeden Fall so. Die Idee dahinter ist natürlich, man will den Geldfälschern das Leben schwer machen, weil die ja wahrscheinlich Photoshop benutzen, um Geld einfach zu fälschen. Ne? Das ist ja so
genau
einfach.
Aber ich meine, was jetzt aus unserer Sicht dahinter steckt, ist natürlich, dass irgendwie, egal welche Software wir haben, es ist immer eine Blackbox, in die wir nicht reingucken. Und in jeder Blackbox scheint irgendwie mindestens ein Kuckucksei zu sein, über das man irgendwann mal stolpert oder auch nicht stolpert. Und das ist irgendwie in dem Fall, fand ich das schon, dass das auch einfach nicht so, das wird dann einfach eingebaut. Nee, du darfst
das ist das Interessante,
nicht,
ne? Also, dass das nicht irgendwie, dann steht nicht irgendwo drin, hier, neue Version und neues Feature, Geldscheine lassen sich nicht mehr. Ich meine, es ist einfach, wenn man überlegt, irgendwie, man kann ja wirklich Geldscheine vielleicht in Massen mal irgendwie scannen wollen, für ganz andere Zwecke als zur Fälschung, weil man künstlerisch tätig werden will. Und es ist ja nicht so, dass Geldscheine irgendwie, oder gerade der Dollar, irgendwie irgendwas Symbolisches ist, was man irgendwie selten verarbeiten würde oder nie haben möchte, sondern ich denke, das kommt schon häufig vor, wenn man künstlerisch tätig ist, dass man den vielleicht irgendwie mit einbauen würde in seinen Werken. Ja.
Ja, es demonstriert auch einfach so die technische Möglichkeit, die vorhanden ist, nämlich dass über Software bestimmte Art und Weise der Nutzung von Hardware ganz stark reglementiert werden. Ich meine, kann natürlich auch sein, dass jetzt irgendwann mal irgendjemand auf die Idee kommt und sagt, ja, aber irgendwie das auf das und das Foto, da habe ich meine Rechte. Und ich möchte irgendwie nicht, wenn das jetzt in der nächsten Max oder in der nächsten TV-Spielfilm abgedruckt ist, dass irgendwann in der Lage ist, das irgendwie digital weiter zu verarbeiten. Und dann den nächsten Schritt zu machen, das technisch unmöglich zu machen, dass man irgendwie so ein Bild mit dem Scanner einscannt, ist relativ trivial. Ich meine, es ist irgendwie das Administrative ist so erstmal nicht zu erledigen, aber die Gefahr ist immer da. Und ich meine, irgendwie solche Infrastrukturen, das ist Stichwort in dem Bereich ist jetzt Digital Rights Management, sind auf dem Weg in unser Wohnzimmer, ob wir wollen oder nicht.
Und weißt du zufällig, ist das denn jetzt sozusagen auf dem Weg vom Scanner in Photoshop? Oder was ist denn, wenn ich zum Beispiel mit einer hochauflösenden Digitalkamera einen Geldschein fotografiere und das dann in Photoshop bearbeiten? Klappt das dann oder reagiert er dann auch? Also guckt er sich ständig das aktuelle Arbeitsbild an und versucht das zu analysieren und erkennt, das ist ein Geldschein? Weiß auch nicht, ne? Wahrscheinlich.
Das weiß ich leider nicht.
Das weiß ich auch nicht. Fällt mir gerade so ein. Was ist eigentlich, wenn ich das fotografiert habe und dann weiterverarbeiten möchte?
Ja. Aber jetzt kommt irgendwie noch die humoristische Seitennote dabei. Die Vereinigten Staaten haben natürlich dann auch irgendwie auf die Proteste der Künstler reagiert und haben eine PDF-Version des Geldscheins irgendwie zur Verfügung gestellt, so dass man irgendwie in dem Fall irgendwie die 50-Dollar-Note, also irgendwie damit man dann trotzdem die digitale Version hat, dass man sich dann irgendwie am Computer auch mal angucken kann, wie sieht denn der neue 50-Dollar-Schein aus, der hat irgendwie so neue, irgendwie auch andere Copy-Protection-Sachen, dass man irgendwie den nicht so leicht fälschen kann und das im PDF-Format. Und jetzt haben sich ein paar Leute so auch mal mit langsameren Rechnern oder eine eigene PDF-Version haben sich dann mal irgendwie angeguckt. Und jetzt muss man ungefähr wissen, was das PDF-Format ist. Das PDF-Format ist ein Format, das basiert auf Vektorzeichnung. Also das sind keine Punkte, die gemalt werden, sondern Striche. Dementsprechend irgendwie dann auch.
Beschreibung von geometrischen Formen.
Ne? Genau, das trifft die Sache besser. Und sowas. Und dementsprechend ist das dann irgendwie ein logischer Aufbau, der da aufgebaut wird, der dann auch in verschiedenen Schichten sein kann. Und jetzt ist es so, dass die Darstellung von diesem 50-Dollar-Schein eine Schicht war. Und das Muster, ich weiß gar nicht, wie, ich glaube Void steht da dann drauf. Irgendwie dieser Void-Aufdruck, sodass man es nicht ausdrucken kann, um weiterzuverkaufen, war eine zweite Schicht. Und wenn man jetzt irgendwie ein PDF-Displayer hat, den man irgendwie ein bisschen genauer steuern kann, wie zum Beispiel einen, für den man den Quellcode zu Hause rumliegen hat, kann man sich die einzelnen Schichten einzeln angucken und hat dann plötzlich ein wunderbares, also besser als mit Photoshop hätte ich das gar nicht so gut reingescannt gekriegt, von der US-Regierung irgendwie absurd, gelieferte irgendwie Kopiervorlage für 50-Dollar-Scheine. Tja, das ist ja so der zweite Kopfschüttler, den wir heute hier im Nerd Alert irgendwie losschicken.
Ja. So sieht das aus. Also muss ich doch mein Geld wieder verdienen. Darf es nicht einscannen und
verfälschen. Naja, du kannst ja gucken, ob du das PDF noch irgendwo findest.
Ja, stimmt.
Das sollte ja zumindest bei irgendwelchen Peer-to-Peer-Börsen, das sollte das wahrscheinlich irgendwie zu finden sein. 50-Dollar.pdf, könnt ihr mal suchen.
So, ich denke, dann machen wir nochmal kurz Musik und dann kommen wir mal zu unserem Hauptthema. Oder
genau, letzte Dreiviertelstunde.
Eigentlich hätten wir noch für Kesselbuntes Feedes, wir könnten wahrscheinlich wieder eine ganze Sendung filmen. Aber wir wollten ja nochmal ein bisschen über Web-Applikationen,
genau, wir wollen jetzt, wir wollen jetzt
www ein bisschen,
wir machen jetzt gleich die digitale Volkshochschule, erzählen euch, was das www ist. Dann könnt ihr alle abschalten, weil das wisst ihr ja unter Garantie alle. Und dann könnt ihr wieder einschalten, wenn wir euch dann erzählen, was denn die Zukunft des WWWs sein könnte. Musik, Kapellmeister. Take you upon me, shoot the gun boldly, don't screw it up royally. Snap it down way hard, go practice in the yard, shoot them straight truly. That's my little boy, that's my little boy. Statue of gold for you, that's my little boy, that's my little boy. Statue of gems for you, my boy. With your weapon so high, shoot them down and away. So full of blood, never.
o'clock, radio on the line. I hear my song and it blows me through. Now it comes on strong, tells me what I got to do. Well, I got to get up, everybody gonna move their feet. Get down, everybody gonna leave their seat. Oh, you gotta lose your mind in Detroit, Rock City. Get up, everybody gonna move their feet. Get down, everybody gonna leave their seat. Getting late, I just can't wait. 10 o'clock, and I know we gotta hit the road. Well, first I drink, then I smoke. Start the car, try to make a midnight show. It goes, get up, everybody gonna move their feet. Get down, everybody gonna leave their seat.
City war das hier, Buttert, dann war natürlich eigentlich Detroit Rock City und wir warten noch auf die versammelten Nerds, die
sich jetzt auf ihren Platz. Nerd Alert auf FSK
93.0
oder 104.1
im Kabel. Ja, wir trauen immer noch um John Peel, wenn er es nicht gehört hat, unsere aufrichtige Anteilnahme an Mrs. Peel. Und
I lost my headphones.
He lost his headphones. Tja, keine Kopfhörer heute für den...
So.
Ja.
Also. Das WWW, glaube ich, überspringen
wir. Genau, wir überspringen das jedenfalls. Also eigentlich hatte ich, also das wäre einfach ganz nett gewesen, heute noch so ein paar Anekdoten loszuwerden, wie das in 91 so aussah im WWW. Nochmal kurz, wir müssen heute erstmal eine kleine Unterscheidung machen. Es gibt nämlich zwei Begriffe. Es gibt einmal das Internet und dann gibt es das WWW. Und das wird irgendwie im normalen Sprachgebrauch einfach komplett gleichgesetzt. Wir reden heute nicht über das Internet, sondern wir reden über das WWW.
Was eine Teilmenge des Internets ist.
Genau, das WWW bezieht sich eigentlich auf Informationen oder Content-Informationen, die über ein Protokoll namens HTTP übertragen werden und die häufig darin basieren, dass Seiten in Programmen namens Webbrowsern dargestellt werden, die sich wiederum in 99,9% aller Fälle der Darstellungssprache HTML bedienen, um diese Informationen darzustellen.
So ist es.
Genau, und das könnt ihr jetzt wieder vergessen. Wir reden, also vielleicht sagen wir nachher so. Auch wieder Internet. Ist relativ egal.
Also das Ominöse, was wir gerade sagen wollten, ist im Endeffekt, wenn ihr euren Browser aufmacht. Sprich, den Internet Explorer, Opera, Mozilla, Netscape, Firefox.
Lynx.
Nee, nicht Lynx und Lynx. Links. So, genau. Ja. Lynx und Lynx.
Oder die Backleute können natürlich auch ihren OmniWeb
oder aufmachen. Safari.
Genau, und Camino.
Genau, also so, jetzt haben wir mal ein paar genannt. Gelion. Vielleicht wisst ihr jetzt, was wir meinen.
Oder auch nicht. So. Ja, genau genommen, also wir haben gerade im Vorfeld, als wir uns Gedanken gemacht haben, über diese Sendung überlegt, wie sollen wir die jetzt nennen? Wir könnten sie zum Beispiel auch der Webbrowser nennen. Weil im Endeffekt, worüber wir jetzt reden, ist genau genommen hundertprozentig der Webbrowser als Applikationsplattform.
Genau, und das ist eigentlich eine Idee, die nicht besonders neu ist. Ich erinnere mich ja, dass zum Beispiel, irgendwie als damals mit Java das aufkam,
Java.
Hat eine Firma namens Coral irgendwie gedacht, Mensch, da werden wir unser ganzes Office-Suite einfach darauf und dann kann man sich das über den Webbrowser bedienen. Die grundlegende Idee dahinter war, dass man einfach eine Zeit lang irgendwie, oder was heißt eine Zeit lang, ich glaube, es ist heute immer noch einer der Argumente, mit denen man Sachen vergleicht, Total Cost of Ownership oder so ähnlich heißt das. Und naja, die Idee war folgendes. Man hat irgendwie rausgekriegt, wenn man so in der Firma hat, inzwischen jeder seinen Arbeitsplatz und Rechner stehen. Und es kostet irgendwie viel Aufwand und Geld, den immer aktuell zu halten. Also dachte man sich, Mensch, gucken wir uns doch mal die gute alte Mainframe-Zeit an, nämlich die Stufe davor, wo irgendwie eigentlich jeder nur was ganz Blödes vor sich stehen hatte und an der zentralen Stelle sich die Applikation gezogen hat. Das hatte den Vorteil, wenn man mal aktualisieren möchte oder irgendwas verbessern möchte, muss man nur an einer Stelle was verändern und alle, die das benutzen, kriegen das mit. Man muss also nicht mehr irgendwie auf jedem Rechner was machen. So, und diese Sache wollte man dann sozusagen übertragen auf diese Internet und auf das WWW und dachte sich, nehmen wir doch den Browser. Eigentlich müsste der das auch können. Und wie gesagt, da gab es dann schon Versuche und das Ding ist nicht wirklich neu, aber es verschwand dann immer wieder in Vergessenheit, weil es bestimmte Probleme damit gab. Es war ein bisschen träge und schwerfällig und irgendwie Copy und Paste funktioniert nicht, Drag and Drop funktioniert, Copy und Paste funktioniert, aber Drag and Drop funktioniert nicht. Und noch so ein paar andere Sachen, die das ein bisschen dass der Benutzer sagte, nee, das gefällt mir irgendwie.
Genau. Ein Hauptproblem an der Sache war, dass irgendwie die Welt der Webbrowser für eine relativ lange Zeit sehr, gerade so im Bereich, als irgendwie dieser Hype aufkam, sehr inhomogen war. Es gab nämlich damals zwei Major Player. Auf der einen Seite Microsoft mit dem Internet Explorer, der so als Herausforderer agiert hat. Und auf der anderen Seite Netscape mit ihrem Netscape Navigator, die damals so irgendwie den Browsermarkt dominiert haben und als Platzhirsch agiert haben. Und die Art und Weise, wie sich diese beiden Browser, die dann versucht haben, den Weg irgendwie vom Seitendarstellprogramm zur Applikationsplattform zu gehen, bekriegt haben, war, indem sie beide irgendwie die Mechanismen des World Wide Webs selbstständig erweitert haben, ohne darauf zu achten, untereinander kompatibel zu sein. Sodass es sehr viele Seiten gab, die entweder nur mit dem Netscape funktioniert haben oder umgekehrt sehr viele Seiten, die nur mit dem Internet Explorer funktioniert haben. Und es gab so einen kleinen Subset von Funktionen, den beide unterstützt haben und dazu noch so irgendwie so ein Superset von Sachen, die entweder der eine oder der andere konnte, was für ja eine Cross-Plattform-Entwicklung von Sachen wie Web-Applikationen nicht gerade
Das, gut das war zu der Zeit, das sah man ganz häufig auf Seiten, was ich sehr albern fand, dass dann immer unter dieser Seite stand, diese Seite ist optimiert für Internet Explorer, diese Seite ist optimiert für Netscape. Also
am schlimmsten sind die Seiten, wo man dann irgendwie im falschen Browser gar nicht draufkommt. Ja, wir können uns nur darstellen, wenn sie irgendwie den und den Browser benutzen.
So. Und jetzt?
Ja, und dann wurde es irgendwie noch probiert, mit so eingebetteten Objekten zu arbeiten. Also nicht wirklich tatsächlich mit den Mitteln, die der Browser selbst hat, weil der Browser hat ja ganz starke Möglichkeiten, Interaktion bietet er ja schon. Wir können ja so Webformulare machen zur Dateneingabe und wir haben beliebige Möglichkeiten, Ausgabeformulare oder Ausgabetabellen zu bauen über HTML und andere assoziierte Standards, wie zum Beispiel den Cascading Style Sheets. Das konnten wir damals schon, aber irgendwie dadurch, dass das irgendwie nicht hundertprozentig plattformkompatibel funktioniert hat, wurde es dann erstmal der nächste Versuch, der gemacht wurde, was du auch schon gerade gesagt hast, war dann mit eingebetteten Objekten. Das war auf der einen Seite natürlich das damals stark bis zu Tode gehypte Java, Irgendwie Java ist eine Programmiersprache, die von Anfang an einen Mechanismus, der auch geboten hat, der ermöglicht hat, kleine Java-Programme in Webseiten zu integrieren.
Genau. Ich denke, was da mitspielt, warum das nicht so war, Microsoft hatte dann sich gedacht, Mensch, das ist nicht von uns, das gefällt uns nicht. Also machen wir das, wir machen zwar Java, aber nicht wirklich. Also das heißt, wir bringen, unser Browser kann auch Java, aber nicht wirklich ausführen. Aber wir haben auch was Besseres, nämlich ActiveX. Das können aber wieder die anderen nicht. Und das hat irgendwie das Ganze dann gemacht, dass die Leute kein Interesse daran hatten, daran weiterzuarbeiten. Weil, wie gesagt, man konnte nicht irgendwie eine Version schreiben, das auf allen lief, sondern musste sich dann doch immer entscheiden, mache ich dann mehr Java für die Netscape-Fraktion oder mehr ActiveX für die Microsoft-Fraktion.
Doch, und das waren die Computer zu dem Zeitpunkt, wir reden jetzt irgendwie im Zeitpunkt, das muss irgendwie so angefangen hat, das glaube ich, so 97 richtig stark mit den Java-Applets, vielleicht ein bisschen früher, vielleicht ein bisschen später, kommt darauf an, was man sich anguckt. Damals waren die Computer einfach noch nicht in der Dimension irgendwie mit Rechenpower ausgestattet, mit Speicher, dass das so ohne weiteres geklappt hat, da irgendwie noch diese Java-Sandbox, das ist irgendwie der Mechanismus, der ermöglicht, diese Java-Applets, also die Java-Programme laufen zu lassen, im Browser so ohne weiteres zu starten. Jeder zweite Browser ist dann erstmal abgeschmiert, gerade wenn man irgendwie einen kleinen schlechteren Computer hatte oder irgendwie die Windows-Installation schon so ein bisschen angeschlagen war. So, das war dann keine Möglichkeit. Dann gab es dann irgendwie nochmal so einen Hype, irgendwie dasselbe dann zu machen mit Shockwave und später dann mit Flash, was so derselbe Mechanismus war, was aber auch tatsächlich von niemandem wirklich...
Ja, also ich ärgere mich häufig über Seiten, die nur Flash anbieten und sonst keine Alternative. Das liegt aber dran, weil mein schöner neuer Rechner, da bringt diese Firma, die Flash herstellt, leider kein Plugin raus. Also... Flash, muss ich sagen, ist schon eine Krankheit geworden. Also es benutzen leider doch mehr, als man denkt irgendwie. Also es gibt mehrere Seiten, wo man leider dann gar nicht weiterkommt, weil sie davon ausgehen, dass Flash eigentlich jeder hat. Und selbst wenn ich es da haben wollte, auch wenn ich das vielleicht sogar gar nicht mal so gut finde, ich kann es gar nicht haben. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber wir schweifen ab.
Genau. Und jedenfalls, so dieser Gedanke der Web-Applikation war immer noch vorhanden, aber wurde dann gerade so zum Jahrtausendwechsel, ein bisschen später, gerade nachdem dann irgendwie, als dann anfing, die Internetblase Luft zu verlieren oder dann irgendwann zum Schluss in sich zusammengefallen ist, wurde sie in weiten Kreisen als gescheitert betrachtet. Aus verschiedenen Gründen, die man so, Inkompatibilität zwischen einzelnen Browsern, ja, keine Akzeptanz der Java-Plattform und irgendwie auch genauso wenig Akzeptanz und wenig irgendwie, also halt gerade, man muss ja so ein Ding auch ernst nehmen, dass das überhaupt das Hauptproblem, was irgendwie die Shockwave- und Flash-Fraktion hatte, dass irgendwie Shockwave und Flash von vielen Leuten in erster Linie benutzt wird und auch angesehen wird. Also ein kleines Gimmick, wo man irgendwie so ein bisschen lustige animierte Grafiken mitbauen kann und vielleicht auch so ein kleines Spiel und so. Aber irgendwie als Applikationsplattform konnte das nicht durchsetzen, obwohl die potenzielle Möglichkeit, das zu nutzen, definitiv da ist. Also irgendwie gerade so die neuesten Versionen von Flash sind sehr, sehr mächtig und eigentlich auch sehr schnell. Also schon ganz beeindruckend, was sie daraus gemacht haben. Und dann kam verhältnismäßig bestimmt so 2 Jahre lang nichts. Internet Explorer war so der einzige Browser, der noch benutzt wurde. Netscape ist, nachdem sie an AOL verkauft worden sind, die öffentliche Entwicklung eingestellt worden und ist dann open-sourced worden. Und die Open-Source-Fraktion hat sehr, sehr lange gebraucht, um durch den chaotischen, miserablen Netscape-Code sich zu wühlen, um dann irgendwann eine Version hinzubekommen, die einigermaßen wieder kompetier, also halt irgendwie wettbewerbsfähig ist mit dem, weiß nicht, Mozilla 8.1 oder so, glaube ich, das erste, was man wieder vernünftig benutzen konnte.
Gibt's den überhaupt schon?
0.81.
Ach, 0.
Ja, und dann konnte man so auch wieder... Man muss ja Computer History immer so, das ist ja mal im Fluss, muss man jetzt so die letzten 1,5 Jahre betrachten. Und in den letzten 1,5 Jahren hat sich plötzlich unglaublich viel getan im Bereich der Webapplikation. Und interessanterweise nicht von oben herab, also keine irgendwie Venture-Kapitalfirmen, die gesagt haben, so, jetzt machen wir ja Webapplikation, aber richtig geil. Sondern irgendwie die Entwicklung kam erstmal wieder von unten, von der Open-Source-Szene. Die haben sich nämlich jetzt irgendwie ihren Mozilla-Browser genauer angeguckt, den sie haben, und haben festgestellt, okay, wir haben jetzt hier eine vollständige Programmiersprache, die inzwischen ausgereift ist, plattformunabhängig, also irgendwie
standardisiert,
genau, offen, JavaScript.
JavaScript, genannt auch ECMA, glaube ich, ne? ECMA-Skript, also so, unter dem Namen ist es standardisiert.
Genau. Geboren wurde es damals als LiveScript, irgendwie damals noch entwickelt von Netscape. Dann im Rahmen des Java-Hypes wurde LiveScript, weil das irgendwie auch doof klang, schnell in JavaScript umbenannt, was immer noch für unglaublich viel Verwirrung sorgen, weil die Leute, wenn sie fragen, kannst du in Java, ja, JavaScript, oder umgekehrt, kannst du in JavaScript, ja, ja, Java habe ich 3 Jahre programmiert. Zwei völlig unterschiedliche Programmiersprachen, also einer der Treppenwitze der Computerhistorie. Trotzdem, JavaScript ist eine Sprache, die interpretiert wird vom Webbrowser. Man hat also jetzt die Möglichkeit, wenn man diesen Webbrowser hat, hat man gleichzeitig eine Ausführumgebung für eine vollständig komplette, klar spezifizierte, offene Programmiersprache, die sich inzwischen in der neuesten Version zu einem sehr, sehr, sehr mächtigen Werkzeug entwickelt hat. Jetzt guckt man sich weiter an, okay, der Mozilla-Browser läuft überall. Es gibt, glaube ich, keine nur ansatzweise weiterverbreitete Plattform, wo es nicht eine Portierung vom Mozilla-Browser gibt. Also ich bin nicht sicher, ob es ihn auf dem C64 gibt, aber außerhalb davon...
Aber es gibt Browser für den C64.
Das ja, die kann, glaube ich, kein JavaScript.
Nee, das kann gut sein.
Also es geht jedenfalls darum, und Sie haben, Sie haben jetzt gesehen, okay, wir haben eine standardisierte Art und Weise, Grafikelemente darzustellen. HTML. Wir haben eine standardisierte, saubere, ordentliche Art und Weise, diese Darstellung irgendwie mit einem Design zu versehen. CSS, also die Cascading Style Sheets. Und wir haben eine vollständig spezifizierte, gut funktionierende, ausgereifte Art und Weise, diese Sachen dann irgendwie mit Interaktionsmöglichkeiten zu versehen. JavaScript. Und jetzt haben die Leute von Mozilla einen Schritt weiter gedacht.
Wobei das, also das Entscheidende nochmal ganz kurz zum Klären, also diese Interaktion, das Besondere ist, findet auf der Seite des Betrachters statt sozusagen. Also,
genau.
Man könnte natürlich auch sagen, man überträgt erstmal die Daten wieder an den Server, der Server macht irgendwas und überträgt dann die Daten wieder zurück.
Genau, das sind so diese klassischen Web-Applikationen, wie ihr sie alle kennt, Freemail, GMX, wollen keine weiteren Namen nennen. Also alles, was momentan irgendwie so jetzt an Art von Applikationen benutzt wird, was zum Beispiel für E-Mail immer noch hervorragend funktioniert und auch für eine bestimmte andere Art und Weise, so für bestimmte Dokumentenverwaltung, so wie so ein Wiki oder so, das geht immer noch alles. Aber sobald ein größerer Anteil an Interaktion verlangt wird, funktioniert das nicht mehr. Weil irgendwie zu jedem Bearbeitungsschritt erst Daten übers Netz übertragen werden müssen und irgendwie nicht nur ein paar Daten, sondern so eine komplette HTTP-Verbindung und die Daten zurückgeholt werden müssen. Und das geht für größere Aktionen, ist das noch irgendwie mit denen sind die Kosten erträglich, dann warte ich auch mal irgendwie eine halbe Sekunde, bis ich mal eine Antwort habe. Aber für eine kleinere Geschichte, wenn ich irgendwie nochmal irgendwie eine Sache klicken will, ist das nicht zu akzeptieren.
Genau. Ja, und dann hat man gesagt, gucken wir uns doch mal dieses Jahr, was gibt an. Das Interessante ist, man wird es benutzt, es ist ja schon lange. Also es ist das Interessante dabei ist, dass es ja nicht plötzlich neu da ist, sondern aber ich glaube, dass man einfach die Überlegung, Mensch, das können wir doch eigentlich noch viel mächtiger benutzen. Ne?
Genau.
Wobei, das sagen wir vielleicht gegen Ende, also ja, aber es gibt auch ein paar Nachteile, aber das machen wir nachher. Also,
genau. So, und jetzt gibt es zwei Hauptströmungen. Es gibt jetzt einmal sozusagen Web Applications in the Next Generation. Da wäre Gmail ein sehr gutes Beispiel für. Und die Alternative ist die Mozilla-Fraktion, die jetzt nicht gesagt haben, wir wollen jetzt irgendwie nicht nur die Darstellungsebene, die wir jetzt hier haben mit unserem Browserfenster als Applikationsplattform nehmen, sondern wir haben hier diesen Browser. Warum betrachten wir den gesamten Browser nicht jetzt erstmal in dem Kontext, den wir schon haben?
Und mit der Funktionalität, die wir schon haben, also genau. Ohne was neu reinzubauen, ne?
Ja, und jetzt müssen wir uns, jetzt sind wir hier an einer Scheidewelle. Was machen wir zuerst? Machen wir jetzt irgendwie den Mozilla-Weg oder machen wir jetzt erst den Gmail-Weg?
Mozilla.
Okay, machen wir weiter. Mozilla ist einfach technisch auch noch viel, viel interessanter, ist super. So, dazu müssen wir noch ein bisschen weiter ausholen. Also Mozilla-Fraktion hat dann irgendwann gesagt, okay, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, wir haben irgendwie dieses weit verbreitete Tool, das schon viele Leute benutzen und das vor allem daraus aufgerichtet ist, auf jedem Computer der ganzen Welt zu laufen, wenn man nur bereit ist, es zu installieren und auch immer berechenbar gleich zu laufen. Warum sollen wir uns darauf beschränken, nur Webseiten darzustellen und vielleicht irgendwie JavaScript zu benutzen, um ein paar Bilder auszutauschen? Warum gucken wir nicht uns an, dass wir irgendwie diese Art und Weise zu sagen, irgendwie das Browserfenster auf den gesamten Browser ausweiten? Warum müssen die Mechanismen, die dazu führen, dass innerhalb des Browserfensters ein Bild an der und der Stelle dargestellt wird und ein Pull-Down-Menü so und so funktioniert, warum muss das nur fürs Browserfenster funktionieren und kann nicht für unseren ganzen Browser funktionieren?
Also diese Knöpfe, wo Home steht oder Back oder da, wo man dann was eingibt, wenn man eine Seite besuchen will.
Genau. Warum kann das nicht genauso manipulierbar sein? Und dann haben sie irgendwie, und dann kam ein Mensch namens David Hyatt, der inzwischen gar nicht mehr bei Mozilla ist, sondern inzwischen von Apple abgeworben wurde und jetzt den Safari-Browser unter seinen Fittichen hat. Der kam und hat zusammen mit anderen, wie bei Open Source macht man selten Sachen ganz allein, etwas entwickelt, das nennt sich Xul.
Genau.
Xul. Das ist ein XML-Standard, schreibt sich.
Wie Sudo?
Genau.
Ohne U.
Ja. Schreibt sich XUL für die Leute, die das jetzt gleich googeln wollen, parallel. Oder die Leute, die das googeln wollen, die kennen das wahrscheinlich eh schon. Xul ist jetzt ein XML-Standard, der angibt.
XML, da ist jetzt was Neues reingekommen.
Stimmt. Da sind wir jetzt im neuen, genau, wir haben ja vorher, hatten wir vorher die Standards HTML, CSS und JavaScript, die zur Verfügung standen, um sozusagen unsere Webseiten mit Leben und Aussehen zu füllen. Und für so einen Browser reicht das nicht ganz. Also wenn ich jetzt meinen Browser beschreiben will, brauche ich noch ein paar Informationen mehr. Und diese Informationen bekomme ich über XUL. Also XML ist auch eine Darstellungssprache verwandt mit HTML, in der einfach nur auf formatierte Art und Weise hier Informationen niedergeschrieben werden.
Kommen bloß mächtiger als HTML ist. Ne?
Also genau.
Man hat bestimmte so Rekursionen zum Beispiel, ist glaube ich mit HTML nicht möglich, oder?
Ja, will man glaube ich auch gar nicht.
Ja, was ist mit XML ja
möglich? Mit XML ist im Endeffekt alles möglich, wenn man nur möchte. Es spielt auch glaube ich gar keine so große Rolle, was XML nur wirklich ist. Wir sagen einfach, also XML ist irgendwie eine Basis, um darauf Standards zu bauen. Und es gibt jetzt diesen einen Standard, der nennt sich XUL. Und XUL kann jetzt benutzt werden, um das gesamte restliche Interface unseres Webbrowsers zu spezifizieren. So, dass wir jetzt, wenn wir irgendwie XUL verstehen und XUL manipulieren können, auch die Möglichkeit haben, unseren Webbrowser in seiner Funktionalität oder in seinem Aussehen zu manipulieren. Das hat natürlich ziemlich viel Arbeit wieder gekostet. Das war einer der Gründe, warum es dann wieder gedauert hat, bis Mozilla irgendwie den nächsten Schritt gemacht hat, weil dann wurde nämlich das ganze alte Interface weggeschmissen und das ganze alte Interface wurde nochmal neu auf kompatible Art und Weise nachgebaut, jetzt mit diesem XUL, mit dieser XUL-Beschreibung.
Genau, also das beschreibt sozusagen das Aussehen und die Funktionalität, die dahinter steckt.
Genau. Und jetzt kommt noch ein technischer Begriff, das ist nämlich DOM. Das ist nämlich D.O.M. Das ist der Document Object Model, müsste die Abkürzung dafür sein. Das ist eine Baumstruktur sämtlicher Elemente, die dargestellt werden. DOM wurde vorher schon im kleineren Rahmen benutzt, um die Elemente in meinem Browserfenster darzustellen, zum Beispiel die Liste aller Bilder, die dargestellt werden, die Liste aller Text-Inputs, die mir zur Verfügung stehen und weitere Geschichten. Also alles, was dargestellt wurde, wurde in so einer Baumstruktur eingeführt. Jetzt wurde diese Baumstruktur erweitert, zusätzlich zu dem, was im Browserfenster dargestellt wird, noch was irgendwie die Funktionsweise des Browserfensters betrifft. Und damit war dann, und in diesem DOM-Baum ist es so, dass ich bei einem DOM-Baum in der Lage bin, den DOM-Baum auszulesen und zu manipulieren mit JavaScript. Und damit wurde dann sozusagen der Kreis geschlossen. Wir haben jetzt irgendwie die Möglichkeit, über JavaScript und dem DOM-Baum Informationen aus meinem Benutzerinterface auszulesen, Informationen ins Benutzerinterface reinzuschreiben und so Funktionalität zu manipulieren und hinzuzufügen.
Genau.
Und so, was kann man.
Das war jetzt fürchterlich technisch.
Das war jetzt fürchterlich technisch. Versuchen wir mal kurz nochmal zusammenzufassen. Ich glaube, das
Entscheidende war, man hatte früher, sagen wir, zwei Ebenen. Man hatte einmal irgendeine Beschreibung, wie das Programm aussehen sollte. Dann hatte man ein Fenster und was in diesem einen Fenster dargestellt wird, hatte man eine andere Beschreibung.
Genau.
Und nun hatte man sich überlegt, warum machen wir das nicht alles mit der gleichen Beschreibungssprache, nämlich das, was in diesem Fenster benutzt wird sozusagen.
Genau.
Von der Grundtechnik. Hat man gemerkt, dass aber das, was man im Fenster darstellt, nicht ganz ausreicht, musste man ein bisschen erweitert und hat dadurch sozusagen durch diese Erweiterung, XUL, das Ganze jetzt gemacht, dass man beides kann. Man kann sozusagen das beschreiben, also benutzen oder das, was das interpretiert und wie das beschrieben wird für diese Seite, die man sich anschaut, gilt auch für das ganze Programm.
Genau.
So, ne, das kann man, glaube ich, jetzt nochmal so kurz, damit dann nicht die ganzen Ohren rauchen. Ne?
Genau, und das hat jetzt zwei Vorteile. Auf der einen Seite sind wir jetzt unglaublich einheitlich. Es macht jetzt keinen großen Unterschied, jetzt von der Art und Weise, wie ich die Darstellung jetzt in den Browser kriege, ist immer noch unterschiedlich. Das, was im Browserfenster dargestellt wird, hole ich mir immer noch über HTTP aus dem Internet. Wie mein Browser selber aussieht, das muss ich explizit installieren über Installer-Packages. Der Mechanismus, der dahinter steckt und die Art und Weise, wie es funktioniert, ist aber komplett identisch. Das bedeutet, dass jetzt eine große Anzahl, also weil durch diese Dotcom-Blase und einfach über die Bedeutung des WWWs im Allgemeinen, wurde eine sehr, sehr große Menge an Menschen herangezogen, die sowieso extrem gut JavaScript können, hervorragend irgendwie mit CSS und HTML Sachen formatieren und darstellen und die auch so ein Grundverständnis haben, was dieser DOM-Baum ist. Und jetzt den nächsten Schritt zu nehmen, irgendwie um diesen DOM-Baum, um mein Wissen zu erweitern, sodass ich jetzt auch in der Lage bin, irgendwie die weiteren Schaltelemente, die jetzt irgendwie der Browser zur Verfügung stellt, zu benutzen oder zu erweitern, da ist die Lernkurve sehr viel kleiner und vor allem auch irgendwie die Blockade, die ich vielleicht verspüren würde, wenn ich sagen würde, oh Gott, jetzt muss ich irgendwie eine neue Programmiersprache lernen, nicht vorhanden. Also ich kann mein Wissen,
Techniken, ne?
Genau, ich kann mein Wissen, das ich vorher hatte, komplett übertragen und kann jetzt ganz, ganz viele andere Sachen machen. Die Alternative, wenn ich irgendwie was Vergleichbares machen würde, müsste ich jetzt erstmal C++ lernen und dann die Microsoft Foundation Classes und dann irgendwie überhaupt diese ganzen GUI-Paradigmen kapieren, bis ich dann irgendwie überhaupt nur so ein Hello World-Fenster machen kann. Das kann ich irgendwie mit meinem JavaScript, das ich sowieso schon kann, und ich gucke mir Xul an, dann habe ich das, glaube ich, innerhalb von 2 Tagen draus.
Und es hat den Vorteil, dass die Pflege meines Programms viel kleiner, also angenehmer wird, weil ich brauche eigentlich nur noch eine Sache zu pflegen, sowohl für die Darstellung von Sachen, wie für die Darstellung des Programmes. Also die Komplexität nimmt massiv ab.
Genau. Gleichzeitig habe ich sofort vollständige, hundertprozentige Cross-Plattform-Kompatibilität. Wenn ich eine Applikation baue, die auf der Mozilla-Plattform funktioniert, dann funktioniert die auf jedem Rechner, der irgendwo rumsteht, solange nur Mozilla in der aktuellen Version installiert ist.
Genau, also auch selbst, also wir reden jetzt davon, sozusagen von dem Programm selber, wenn ich da Sachen verändere. Ne? Das ist, also, ne, darum ging es jetzt gerade.
Genau, ja.
Ne? Also, das
wir reden jetzt über Mozilla als Applikations.
Also das Programm selber. Ne? Also das sagen, ja. Wenn ich da eine Veränderung programmiere, die funktioniert die automatisch überall da, wo das Programm schon läuft.
Genau.
Ich muss mich also nicht mehr darum kümmern, irgendwie, Mensch, das funktioniert, also der auf der Plattform wird das so gehandelt, das Bild malen, und auf der Plattform wird das so gehandelt, sondern da kann ich von abstrahieren, und wie gesagt, ich muss nur noch eine Technik lernen.
Genau, ich mache nur noch ein Installationsprogramm und das läuft auf jedem Computer, auf dem Mozilla läuft.
Genau. Und so, wenn wir jetzt mal Mozilla sagen, gibt es ja einmal den Mozilla-Browser sozusagen, aber von Mozilla ist halt beides. Es ist auch ein bisschen kompliziert. Es gibt einmal diesen Mozilla-Browser, das ist so eine eierlegende Wollmilchsau, der bringt alles mit Mail-Programmen und alles sowas. Bei dem funktioniert das genauso gut, wie die haben es inzwischen jetzt gesplittet und sozusagen kleinere, leichtere Programme gebaut. Einmal extra nur für Mail, einmal nur, um Webseiten zu betrachten. Und da funktioniert das auch so. Und da wird es vor allen Dingen massivst genutzt, weil das Mozilla Suite, glaube ich, nennt die sich, die halt so eine eierlegende Wollmilchsau ist, die gefiel auch vielen Leuten nicht. Wenn die meint, warum soll ich, wenn ich nur im Internet surfen will, irgendwie ständig diesen ganzen Ballast von Chatprogrammen und Mailprogrammen immer mitstarten, das dauert alles zu lange. So, und wenn wir jetzt da mal weitermachen, ist so, das ist ja jetzt sozusagen die Theorie, was hat das für Auswirkungen? Nun ist es so, dass man, ich glaube, könnt ihr vielleicht auch schon gehört haben, weil der in letzter Zeit ziemlich viel sehr gute, positive Presse gekriegt hat und selbst das BSI Anfang September offiziell aufgerufen hat, vom Internet-Explorer zum Firefox zu wechseln. So heißt nämlich das Kleingewichtige, der kleine Bruder sozusagen, der aber eigentlich im Endeffekt meiner Meinung nach mächtiger ist als die ganze Suite.
Ja, okay.
Ja, weil diese Extensions, die wir auf dem gleich eingehen, kannst du bei denen nicht installieren, bei der Mozilla Suite. Die funktioniert nur bei Firefox.
Ja, da können wir gleich mal drüber reden, warum das so ist.
Okay, das machen wir auch. Naja, jedenfalls das ist ein Programm, was sehr schnell startet und erstmal sehr angenehm ist.
Genau.
Aber bestimmte Funktionalitäten vermissen lässt, wo man sagt, Mensch, das ist ja schade, dass das nicht dabei ist. Aber das ist sozusagen nicht standardmäßig dabei, sofort, wenn man sich den einmal installiert. Man hat die Möglichkeit, ganz viele, das nennt sich dann Extensions, also Erweiterungen, zu installieren, um dieses Programm in seiner Funktionalität oder Aussehen zu erweitern. Deswegen auch Erweiterungen, Extensions.
Und jetzt gucken wir uns das nochmal im größeren Bild an. Wir haben sozusagen irgendwie den Mozilla-Kern. Das ist alles, das ist sozusagen die Engine, die in der Lage ist, Webseiten darzustellen, aber die auch gleichzeitig in der Lage ist, Xul-Spezifikationen und darauf basierende JavaScript-Anweisungen zu verstehen, um daraus grafische Oberflächen und Programmstrukturen darzustellen. Dieses wurde zuerst benutzt, um diese Mozilla Suite zu bauen. Also wir haben jetzt diesen Kern und über diesen Kern haben wir jetzt die Xul-JavaScript-Schicht, die unsere Funktionalitäten macht, die jetzt aus unserem Mozilla-Kern den Webbrowser baut und aus unserem Mozilla-Kern den E-Mail-Viewer und Leser baut und unser Chat-Programm und die ganzen anderen Sachen, die irgendwie mit dem Mozilla Suite kommen. Und jetzt waren Leute, die gesagt haben, okay, wir wollen nur den Browser, wir wollen den ganzen anderen Kram nicht. Die haben sich jetzt nur den Mozilla-Kern genommen, haben dann ein eigenes Xul-Interface draufgepackt und das dann Firefox genannt. Und das ist so ein ganz klares Beispiel dafür, erstmal für die Mächtigkeit dieser Herangehensweise. Dass sich keine der guten Möglichkeiten, die der Mozilla Suite hatte, nämlich irgendwie die vernünftige Darstellung von Webseiten und vernünftige Darstellung von grafischen User-Elementen, wurde nichts von eingebüßt, sondern nur die Funktionalität, die nach außen getragen wurde, wurde adaptiert.
Genau. Und?
Ja. Und jetzt haben wir unseren Firefox. Und dadurch, jetzt haben wir diesen kleinen, schlanken, schicken Browser, der schon ziemlich viel kann, aber viele Sachen auch einfach bewusst rausgelassen hat, um die Komplexität des Programms niedrig zu lassen, sodass jeder irgendwie einigermaßen schnell sich damit auskennt, dass irgendwie wenn nicht 50 Seiten irgendwie Einstellungsmöglichkeiten haben und dass er nicht irgendwie plötzlich alles kann. Aber jeder denkt jetzt, tolles Programm, aber irgendwie möchte ich doch ganz gern, dass er noch das und das kann. Ja, das fand ich einfach ganz gut.
Genau, Funktionalitäten. Ja. Wenn wir klein sagen, meinen wir damit halt, dass er einmal wenig Speicher benutzt. Das heißt, man muss nicht immer so die Boliden haben, die man heute neu kaufen kann. Schnell startet und solche Sachen. Also das bezeichnen wir, wenn wir sagen, das ist so der kleine Buddha oder so.
Ja.
So. Und
dafür gibt es jetzt den Mechanismus der Extensions. Extensions sind im Endeffekt kleine, also halt, wir haben ja sowieso irgendwie alles, was irgendwie die grafische Oberfläche unseres Programms ist, sowieso zusammengebaut aus diesen beiden offenen Standards, nämlich SQL und JavaScript, mit ein bisschen Darstellungsschicht im CSS. Und warum kann ich da nicht einfach irgendwie die Sachen jetzt kurz ein bisschen adaptieren, so dass es mehr so aussieht, wie ich möchte? Und dazu wurde der Mechanismus der Extensions eingeführt. So eine Extension ist im Endeffekt einfach nur so ein kleiner Programmschnitzel, der runtergeladen wird aus dem Internet und in meinen Firefox-Code mit eingefügt wird, um bestimmte Funktionalität hinzuzufügen, zu erweitern oder zu verändern.
Und zwar halt auf simple Weise eigentlich.
Genau.
Im Endeffekt so. Und wir könnten jetzt aufzählen, was es da so an also vielleicht wird das dann vielleicht ein bisschen klarer, was wir
genau,
meinen, wenn
ist,
wir mal so ein bisschen
mal ein paar erzählen. Beispiele, was man mit, also nochmal eine Firefox Extension ist so ein kleiner Programmschnitzel, den lade ich runter, kann ich mir dann direkt von der Webseite installieren und dadurch verändere ich meinen Webbrowser auf gewisse kleine Art und Weise.
Ja genau, also zum Beispiel ist es so, ein paar Beispiele ist, was viele, also haben wir auch schon mal erzählt, was diese Mozilla neu hatten, also naja, das stimmt nicht, das haben sie, also Opera war glaube ich die ersten, die es hatten. Es ist nochmal ein anderer Browser, der inzwischen aber andere Probleme wieder betrifft, weil der wieder zu groß und mächtig wird und war, dass man nicht für jede Seite, die man parallel besuchen will, ein neues Fenster aufmachen muss, sondern sozusagen ein Tab. Das heißt, man kriegt oben so kleine Reiter, wo man dann wählen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel diesen Standard Firefox runterlädt, ist da ziemlich wenig Möglichkeit. Man kann zwar diesen neuen Tab aufmachen, man kann aber dann nicht den hin und her schieben oder sagen, alle anderen außer diesen schließen. Da gibt es zum Beispiel eine Extension, das nennt sich Tab Manager, der das Ganze erweitert. Man kann dann sagen, bitte alle Tabs abspeichern als Session, bitte alle bis auf diesen Tab schließen, bitte diesen Tab und alle anderen nicht schließen. Und man kann die Reihenfolge vertauschen. Man kann zum Beispiel sagen, ganz links möchte ich jetzt diese Seite in meinem Tab haben. Dann ist es so, dass man zum Beispiel sowas machen kann, dass man einen Editor, also man guckt sich die Seite an und man kann das sozusagen dann editieren, die Seite direkt. Es gibt dann aber auch so Sachen, die sind so ein bisschen lustiger. Man kann zum Beispiel so Extensions schreiben, die Inhalte von Seiten automatisch austauschen, aus Spaß dann zum Beispiel mit irgendwelchen anderen Werten.
Es gibt zum Teil auch unglaublich kleine Sachen, die aber trotzdem extrem nützlich sind. Zum Beispiel, ihr wollt eine Seite beobachten, dass sie sich verändert, oder ihr wollt irgendwie eine Seite regelmäßig laden, damit eure Session nicht expired. Dann gibt es so eine kleine Firefox-Extension, die gibt euch nur einen Menüpunkt mehr, dass ihr, wenn ihr Rechtsklick auf die Seite macht, dann gibt es die Möglichkeit, lade diese Seite alle 10 Minuten. Zum Beispiel, ihr wollt irgendwie nicht, dass eure Webmail-Authentikation ausläuft, dementsprechend müsst ihr die regelmäßig neu laden, die Seite. Das kann euch dieser Browser abnehmen.
Genau, und das ist, wie gesagt, bei diesem einen, wenn man das am Anfang installiert, nur dieses eine Programm, ist diese Funktionalität noch nicht dabei, lässt sich aber ganz leicht durch diese Extensions erweitern. Und eine andere Sache ist zum Beispiel sehr praktisch, man kann irgendwie sagen, man möchte die Seite ohne Bilder laden, aber dass man sogar einen Platzhalter für das Bild kriegt, um nachträglich doch. Oder das gibt es dann auch, so ein Flash-Blogger nennt sich das. Das Problem ist, was wir schon meinten mit Flash, wird auch oft benutzt. Manchmal, auf manchen Systemen läuft leider dieses proprietäre geschriebene Plugin nicht so stabil, wie man das gerne möchte. Das heißt, man kann da aber auch nichts dran ändern, dann stürzt es doch mal gern ab, der ganze Browser. Deswegen kann es manchmal schon gut sein, wenn man erstmal sagen kann, ich möchte nicht automatisiert hier das Flash gelaufen haben. Hat aber dann zum Beispiel die Möglichkeit, da auch ein Symbol hinzukriegen, falls man dann doch bewusst sagen will, aber dieses Flash will ich jetzt doch ausführen. Sowas. Man kann zum Beispiel auch irgendwie, dass man, wenn man, man hat, baut sich ja dann sozusagen, wenn man irgendwie in der Struktur der Seite, ne, da steht halt irgendwie, was weiß ich, www.seite.de/erste-Ebene/zweite-Ebene/dritte-Ebene, sehr leicht zur zweiten Ebene oder zur dritten ersten Ebene wieder hoch navigieren kann. Also eigentlich sind da keine Grenzen
genau
gesetzt. Ne?
Also im Endeffekt, also die Beobachtung, die ich gemacht habe, immer wenn ich dachte, ich wünschte, mein Browser würde mir das und die und die Funktionalität irgendwie zur Verfügung stellen, dann habe ich gegoogelt oder auf der Mozilla-Seite direkt geguckt und habe eigentlich in jedem Fall immer jemanden gefunden, der genau so eine Extension schon geschrieben hat. Das ist ziemlich ideal. Und selbst wenn es die Extension nicht gäbe, hätte ich kein großes Problem, mich hinzusetzen und das am Nachmittag mir zusammenzuhacken, dass der Browser...
Wenn du schon weißt, wie man Internetseiten schreibt. Ja, das ist wirklich der Clou. Man muss also das, was wirklich viele wissen und was auch viele privat machen, um ihre Homepage zu schreiben, ist in der Regel schon hat man schon die Hauptmiete, wie man das verändern kann. So, zwei ganz kurz noch andere Sachen sind, es gibt zum Beispiel, was nur auch ganz praktisch ist, es gibt dann zum Beispiel so eine Extension, dass man sozusagen so kleine Post-it-Zettel pro Seite sich generieren kann. Ne? Also wenn man zum Beispiel viel kommentieren will für seine Seiten, wenn man das irgendwie für irgendwas benutzen will, dann kann man sozusagen so eine Extension, die erlaubt einen, so kleine Post-it-Zettel auf Internetseiten zu kleben. Wenn man die Seite wieder lädt, zeigt er automatisch diesen Post-it-Zettel mit an.
Großartig.
Und dann zum Beispiel, wie gesagt, dann gab es viele Leute, die bemängelt haben, weil sie das von Opera kannten, das nennt sich Mouse-Gestures, dass man sozusagen über Mausbewegungen Kommandos aussetzen kann. Also was weiß ich, wenn man mit der Maus ein großes L schreibt, dann will man das bookmarken oder jetzt weiß ich das nicht so, aber ja. So, also durch Mausbewegung Befehle absetzt, gibt's auch eine Extensions. Also das sind Extensions, das heißt die Funktionalität oder die Darstellungsweise von Sachen, von dem Programm oder von Seiten irgendwie erweitert.
Genau. Und jetzt müssen wir nochmal jetzt haben wir irgendwie ein bisschen motiviert, warum das ist. Wir haben auch schon versucht zu erklären, warum das, wie das funktioniert oder warum man das will. Das machen wir jetzt nochmal. Jetzt, wir haben diese Extensions und die funktionieren deswegen, weil wir haben diesen Kern, der uns die Möglichkeiten gibt, und wir haben diese Schicht XUL JavaScript, die uns dann die Darstellung gibt. Und so eine Extension ist nichts weiter als so ein kleines Stück Information, der sagt, nimm bitte diesen XUL-Teil und tu ihn an die und die Stelle. Zum Beispiel, es gibt dann eine XUL-Datei, die ist für das Menü zuständig, Datei. Das kennt ihr oben in der Menübar gibt es dann irgendwie eine Liste Datei. Wenn man noch runterklickt, kommt dann irgendwie dieses Pull-Down-Menü. Und dann gibt es eine Datei, eine XUL-Datei, die sozusagen da steht irgendwie, also da schreibt, irgendwelche Mechanismen es gibt. Und jetzt kann ich sagen, okay, nimm diese XUL-Datei und füge die bitte in das Datei XUL ein. Zum Beispiel jetzt mit meinem neuen Menüeintrag speichere als PDF. Und dann geht das da einfach rein und dann habe ich irgendwie, und dann sage ich da, wenn auf diesen Menüeintrag geklickt wird, dann führe bitte das und das JavaScript aus, das ich auch mit rein tue.
Genau.
Und so einfach ist das.
Ja genau, und das können wirklich ganz eigenständige kleine Programme. Es gibt zum Beispiel eine Extension, wo man auf Knopfdruck gleich einen Kalender sofort eingeblendet
kriegt. Genau.
Also sowas kann man auch machen. Ja. Also es geht nicht nur um Sachen zu verändern, die er schon kann, sondern man kann auch wirklich hilfreiche zusätzliche Sachen machen.
Ich würde so weit gehen, es ist eine komplette Applikationsentwicklungsform. Man kann eigentlich beliebige Applikationen, wenn man sich hinsetzt, könnte man zum Beispiel auch einen gesamten Texteditor auf Mozilla-Basis schreiben, wenn man das nur drauf anlegen würde.
Und das hat halt, wie gesagt, der zweite Vorteil ist einfach, dass man sich sozusagen seinen Browser so nur die Funktionalität irgendwie nachher am Laufen hat, die man auch braucht. Man hat also nicht sozusagen, das war ja das, was bemängelt wurde vorher an diesem großen Produkt von Mozilla, dass das viel zu viel Ballast mitbringt, was eigentlich nur einen kleinen Teil der Menschen irgendwie brauchen. Das heißt, man holt sich jetzt nur so einen kleinen Kern und erweitert sich das. Nun ist es natürlich so, diese Erweiterung ist natürlich auch sehr reizvoll für böse Jungs und Mädchen, ne?
Ach so, ja, das können wir gleich. Ich wollte jetzt nochmal ganz kurz. Ja, die Zeit, sie läuft schon wieder. Wir sind alle so endlich wie John Peel. Ich wollte nochmal das größere Bild malen. Nämlich, es gibt so ein schönes Beispiel für eine Erweiterung, die ein Eigenleben gefunden hat. Was du schon gerade gesagt hast, Kalender. Es gibt eine Kalendererweiterung. Es wurde immer bemängelt, okay, Mozilla kann Webseiten darstellen, Mozilla kann Mails machen, aber Mozilla hat keinen Kalender. Und das ist so der große Unterschied zu der Microsoft Suite, bestehend aus Internet Explorer und Outlook Express, weil Outlook Express hat noch einen relativ mächtigen Kalender dabei. Und so haben sich dann Leute hingesetzt und haben gesagt, okay, wir haben jetzt irgendwie diese Entwicklungsplattform, wir bauen jetzt eine Firefox Extension oder eine Mozilla Extension, die einen Kalender darstellt. Und der Kalender wurde immer weiter erweitert, bis irgendwann die Frage danach kam, ja, warum muss ich denn überhaupt einen Browser installieren, dass ich mir jetzt hier, das ist ja keine Browser-Extension in dieser Art und Weise mehr, das ist jetzt hier ein eigenes Programm. Und darauf wurde reagiert, es wurde jetzt sozusagen nur noch der Mozilla-Kern genommen